und am Ende des Tages stellt sich raus, der Arbeitnehmer, der da geklagt hatte, weil er eine Kündigung bekommen hatte, der hat die Klage verloren. Ja. Der Arbeitgeber hat hier sich durchgesetzt, die Kündigung war wirksam und der hat eben dann auch da am Ende nichts gesehen. Und als wir dann zurückliefen und im Aufzug waren, sagte die Kollegin, die super tough ist, verdrückte dann so ein kleines Tränchen und sagte, ich fand das fürchterlich. Ja. Der Mann, der ist irgendwie Mitte 50 und der steht jetzt da vom Nichts, das ist doch wirklich schlimm. Und da ist mir mal wieder klar geworden, worum es da eigentlich geht. Nämlich am Ende geht es um Existenzen. Hatte ich gesagt, also jetzt würde ich es mal, jetzt gehe ich auch mal aufs Ganze, ich probiere es und möchte nach Marokko, ich möchte mal die Wüste sehen. Mit dem Defender, und die hatten im Angebot, dass man da auch einen mieten konnte. Also, und ich habe meine Schwester gefragt, möchtest du mit? Zu meiner Überraschung hat die gesagt, ja, ich bin sofort dabei. Und dann war das so unsere Belohnung sozusagen für die schlechte Zeit, haben wir gesagt, wir fahren da runter, wir setzen uns da in das Auto und wir gönnen uns einfach mal 3 Wochen komplett was anderes, was wir noch nie gemacht hatten. Ist auch so gewesen, und was mir halt wichtig war, unverbastelt. Es gibt ja keiner, der aussieht wie ein anderer, und Defender ist halt immer eine Baustelle, das heißt, es gibt immer was, was man noch verbessern kann, was man noch... Ich habe auch selten ein Auto gehabt, was nach der Produktion schon so unfertig wirkte wie ein Defender, ja.
Moin, grüß Gott und hallo, liebe Defender-Freunde, Reisebegeisterte und Wüstenfans. Ich begrüße euch zur 61. Folge eures Lieblingspodcasts Lindy und Leute. Ich bin es wieder, euer Rainer Schuler alias die Landratte. Heute spreche ich mit einem echten Defender-Enthusiast und Nordafrika-Experten. Der Fachanwalt für Arbeitsrecht Alex von Senger hat erst spät die Liebe zum Lindy entwickelt und ist heute umso mehr ein Spezialist, wenn es um die artgerechte Haltung unseres treuen Freundes, dem Defender, geht. Er hat mit seinen 2 Landy-Buddies fast ganz Europa bereist, aber der Schwerpunkt liegt bei ihnen auf Nordafrika. Wie Alex sich nach einer schweren Zeit voll ins Abenteuer Offroad-Tour durch die Wüste stürzte, warum ihn auch nach Jahrzehnten als Fachanwalt jede einzelne Arbeitsschutzklage nicht kalt lässt, und warum man in Albanien auch auf den härtesten Offroad-Strecken mit einer alten, vollbepackten Mercedes-Limousine rechnen muss, das wird er uns gleich selbst erzählen. Also Leute, holt euch noch schnell ein Gläschen Fürst Metternich-Sekt aus dem Kühlschrank. Macht es euch am Laberfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Denn ihr wisst ja, Adel verpflichtet. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen mit der 61. Folge, in der Alex von Senger von seiner Liebe zu fremden Kulturen erzählt und von seiner Leidenschaft, die Erfahrungen damit in Vorträgen zu verarbeiten. Hallo, liebe Landy- und Leute-Fans. Ich möchte euch wieder mal am Laberfeuer begrüßen. Und heute habe ich jemand Adeliges ans Mikro geholt. Das ist der Alex von Senger und ich begrüße ihn erstmal. Hallo, Alex.
Moin, Rainer. Ich freue mich, da zu sein.
Ich habe das gerade mal so ein bisschen rausgeschrieben mit dem Adligen. Da kommen wir nachher nochmal zu. Wir wollen die Hörer so ein bisschen auf die Folter spannen, wie es dazu gekommen ist. Mir wäre es erstmal wichtig, da nochmal auch anzufangen, wie wir uns kennengelernt haben, nämlich über den Derek Barber, der mir auch noch bei mir noch auf der Liste steht als möglicher Interviewpartner hier. Der hat mir den Tipp gegeben, mich da auch nochmal bei dir zu melden. Und das haben wir ja gemacht. Wir haben schon jetzt ein paar Mal telefoniert zusammen. Und ich würde dich einfach mal bitten, fangen wir wieder mal da an, wo auch du angefangen hast. Was hast du mal gemacht? Wo wohnst du? Wo kommst du eigentlich her? Und so weiter, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wo sie dich einzuordnen haben. Vielleicht sogar dein Alter, dass man da auch so ein bisschen weiß, wer du genau bist.
Fang doch einfach mal an. Ja, sehr gerne. Ja, gerne. Also Alex von Senger ist mein Name, haben wir schon gesagt. Ich bin 50 Jahre alt, das kann ich sagen. bin verheiratet, hat eine Tochter, die ist jetzt 7 Jahre alt. Und ja, ich kenne den Derek von einem Vortrag, den ich gehalten habe. In Düsseldorf war das, über eine Marokko-Reise. Dazu werden wir sicher auch noch das eine oder andere Wort verlieren. Was mache ich beruflich? Ich bin Anwalt. Da hast du ja noch einen Kollegen von mir, den du auch schon mal im Podcast hattest. Ich bin tatsächlich auch wieder Kollege Fachanwalt für Arbeitsrecht, mache das jetzt seit etwas über 20 Jahren und beschäftige mich aber vor allen Dingen damit, die Arbeitgeberseite zu vertreten. Also insoweit dann auf der Seite, die auch dafür verantwortlich ist, dass man solche arbeitsrechtlichen Themen auch dann entsprechend umsetzt. Das kennst du ja auch leider aus eigener Erfahrung. Ja, ich wohne in Nürnberg inzwischen, habe viele Stationen gemacht über Frankfurt, 10 Jahre in Bremen, deshalb auch die Begrüßung mit Moin, weil ich da immer noch dran hänge. Und ja, bin hier in Nürnberg ganz zufrieden im ländlichen Raum und reise viel beruflich, was natürlich überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem, was wir jetzt gleich besprechen, nämlich wie man mit dem Lendi reist, ja, durch die Wüste fährt zum
Ja, okay.
Beispiel.
Warum entscheidet man sich, Jura zu studieren?
Das ist eine Frage, die in der Tat einem weniger häufig gestellt wird, als man meint. Bei mir war das so, da gibt es eine ernsthafte Erklärung, eine spaßige. Die ernsthafte Erklärung, nee, fangen wir mit der spaßigen an. Ich wollte eigentlich Tiefbauingenieur werden,
Ja.
weil ich fand, das hat mich irre fasziniert, in die Erde irgendwie zu graben und nicht zu wissen, was kommt am Ende dabei raus und die großen Maschinen. Hab mir dann 2 Fachbücher gekauft und hab dann wenig Bilder von großen Baggern gesehen, sondern sehr viel Formeln und Mathematik. Und da habe ich gedacht, das kannst du den Leuten nicht antun. Dafür bist du zu schlecht in Mathe. Und
Okay.
da habe ich mir überlegt, was kannst du denn dann? Ja, du kannst ein bisschen schreiben, du kannst ein bisschen reden, also brauchst du irgendein Studium, was dich da weiterbringt und da gibt es nicht mehr so viel. So bin ich zu Jura gekommen. Das hat auch in der Tat, also es ist jetzt nicht
Ist aber
ganz.
trotzdem ein großer Schritt. Also.
Ja, man hätte natürlich auch andere Sachen machen können, aber das hat mich schon immer, es hat mich auch interessiert. Und jetzt kommt ein bisschen die ernsthafte Geschichte. Ich interessiere mich für Geschichte, ich interessiere mich für Politik. Da spielt das alles mit rein. Und ich habe immer so eine kleine Phobie, dass ich denke, ich muss wissen, warum passiert was. Und ich glaube auch ungern Sachen, die mir erzählt werden, ohne dass ich sie selbst kontrolliere. Und das ist eigentlich, oder prüfe, und das ist eigentlich das, was man bei Jura macht. Man hat eine gewisse Hypothese und verfolgt die logisch, und dann kommt man zum Ergebnis und hat dann auch die Möglichkeit, bei manchem, was einem so erzählt wird, zu sagen, nee, sehe ich aber anders, glaube ich nicht. Und das lernt man in dem Studium und das macht eigentlich auch an dem Beruf Spaß. Man muss allerdings sagen, das, was ich jetzt mache, hat mit dem, was man mal so im Studium lernt, relativ wenig zu tun, aber das ist auch gut so.
Okay, verstanden. Du sagtest, dass du ja die Arbeitgeberseite vertrittst. Bist du denn bei einem Unternehmen dann angestellt oder kommen die dann doch zu dir in die Kanzlei?
Nee, ich bin bei einer Anwaltskanzlei. Und diese Anwaltskanzlei, die ist spezialisiert in den Bereichen Insolvenz und Sanierung. Also wir machen eigentlich nichts anderes, als dann, wenn es Unternehmen schlecht geht, dahin zu gehen, uns das anzuschauen und ja, zu versuchen zu retten, was zu retten ist. Und deshalb für Arbeitgeber, dann, wenn es nicht anders
Ach
geht, auch für
so,
den
okay.
Insolvenzverwalter. Und dort ja, bearbeiten wir das Arbeitsrecht in einem Team von ungefähr 30 Leuten bundesweit für diese Kanzlei und ja, haben deshalb auch mit allem dem zu tun, was eben nicht so schön ist
Ja,
im
das ist nicht so schön.
arbeitsrechtlichen Bereich.
Aber dann gibt es ja auch so Auffanggesellschaften und sowas und solche Sachen macht ihr dann auch oder ist das dann
Ja.
Sache des Insolvenzverwalters?
Nee, das organisieren wir für den Insolvenzverwalter oder für ein anderes Unternehmen. Alles das vor dem Hintergrund, A, es muss was getan werden, und B, wir versuchen das dann, wie man das so gerne nennt, sozialverträglich hinzubekommen. Also einfach da auch eine vernünftige Geschichte für die Mitarbeiter zu machen, verhandeln dann mit Gewerkschaften, mit Betriebsräten
Genau,
über
aha.
diese Maßnahmen. Und das ist genau das, was ich mache. Und das ist auch das, wenn ich sage, das hat mit Jura natürlich schon was zu tun, weil ich muss den ganzen rechtlichen Rahmen kennen. Aber gerade diese Gespräche mit den Verhandlungen, mit der Arbeitnehmerseite, aber auch die Gespräche mit den Mitarbeitern, das ist genau das, was Spaß macht in dem Beruf. Und man lernt halt 1000 Branchen kennen. Also in dem Laufe der Jahre das war alles von Flugzeughersteller über Reedereien, Werftenbetriebe, also Automobilzulieferer. Das ist ganz interessant und ich gucke mir auch immer die Unternehmen an, lass mich immer einmal durchführen und man lernt unheimlich viel dabei.
Ah, klasse. Ja, das finde ich auch so spannend, weil man dann ist ja passt wie so ein bisschen wie so ein Berater, ne? Das Unternehmen leider in dieser schwierigen Phase kennenzulernen, ist vielleicht nicht immer ganz lustig. Das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Und ist ja auch gerade zur Zeit wahrscheinlich Hochkonjunktur, oder?
Das ist so. Also du erwischst mich jetzt hier zwischen, jetzt ausnahmsweise heute mal im Homeoffice, aber ansonsten wohne ich eigentlich im Moment eher im ICE oder in Hotels, weil man schon merkt, dass was auch in der Wirtschaft passiert, ohne jetzt politisch werden zu wollen. Aber das ist, wir hatten auch andere Zeiten, ja. Wir hatten Zeiten, da hatten wir überhaupt kein Thema damit, aber jetzt merkt man, das passiert doch relativ viel in den Bereichen. Und das heißt für uns auch viel Arbeit. Wenn es der Wirtschaft nicht so gut geht, dann haben wir eben sehr viel zu tun. Das ist ähnlich wie beim Arzt.
Ja, glaube ich. Ja. Gut, dann drücken wir den allen Betroffenen erstmal die Daumen, ne, dass er dann auch gerade durch so Auffanggesellschaften und verschiedene Maßnahmen dann auch noch einigermaßen abgefedert ihrem Schicksal dann überlassen werden, kann man ja so ein bisschen so sagen. Ne. Ja, habe ich auch so ein bisschen hinter mir, jetzt nicht ganz so drastisch, will ich den nicht dramatisieren, aber ich weiß, dass es dann natürlich, auch wenn man da vor den Jahren war oder Jahrzehnte sogar, ist das natürlich auch. Ja, bestimmt wirklich eine harte Sache für denjenigen, der es betrifft, wenn sein Unternehmen dann wirklich auch in die Knie geht, ne? Das ist ja eine ganz andere Nummer, als wenn man jetzt wirklich nur seinen Platz da räumen muss, ne?
Es ist auch, also ganz kleine Anekdote, hat nichts mit unserem Thema zu tun. Ich war mal heiser und konnte wirklich kein Wort sagen und hatte aber einen wichtigen Gerichtstermin, den ich verschieben konnte. Und da habe ich eine Kollegin gebeten, die Baurecht macht, Bau- und Architektenrecht, sagt, kannst du nicht mitkommen und quasi, wir gehen zusammen den Termin und du übersetzt sozusagen das, was ich dir zu raune. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir irgendwie den Termin rumgebracht. Und am Ende des Tages stellte sich raus, der Arbeitnehmer, der da geklagt hatte, weil er eine Kündigung bekommen hatte, der hat die Klage verloren. Ja, es ist, der Arbeitgeber hat hier sich durchgesetzt, die Kündigung war wirksam und der hat eben dann auch da am Ende nichts gesehen. Und als wir dann zurückliefen und im Aufzug waren, sagte die Kollegin, die super tough ist, also wenn sie das jetzt hört, Respekt, die super tough ist, verdrückte dann so ein kleines Tränchen und sagte, ich fand das fürchterlich, ja. Der Mann, der ist irgendwie Mitte 50 und der steht jetzt da vorm Nichts, das ist doch wirklich schlimm. Und da ist mir mal wieder klar geworden, worum es da eigentlich geht. Nämlich am Ende geht es um Existenzen,
Ja,
ja. Und das
klar.
macht man so als Alltag macht man das so mit und dann reden wir häufig über 200, 300, 400 Namen und sowas und oder Personalnummern. Aber am Ende geht das immer um Menschen und Existenzen. Und das darf man bei diesem Job einfach nicht vergessen. Und ich habe mal einen Insolvenzverwalter gehabt, der ist jetzt schon im Ruhestand. Haben wir einen Betrieb geschlossen mit 600 Mitarbeitern. Der kam dann von der Betriebsversammlung von der Bühne runter, wo wir beide standen und sagte, Mensch, Herr von Senger, also wenn mir das mal irgendwann nichts mehr ausmacht, dann höre ich sofort auf mit meinem Job. Und das sind so Momente, die einen wirklich tief beeindrucken, ja.
Ja, das ist so. Das ist so. Also denn Arbeit gibt uns halt sehr viel jedem, ne? Auch wenn, ne? Nicht nur Geld verdienen, sondern es ist immer noch mehr drumherum. Klar, Existenzen, dann geht es wieder ums Geld letztendlich. Aber da spielen so viele Dinge mit. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ja, da muss man auch ein gewisses Fingerspitzengefühl, Diplomatie, Takt an Tag legen. Ich glaube, sonst hat man ja auch gleich Betriebsrat und sonst wen gleich komplett gegen sich. Ne? Das ist ja
Ja,
völlig
das stimmt. Ja.
schlecht.
Also mit Gewalt geht da wenig. Und ich sage immer, wir müssen da eine würdige Sache, eine würdige Veranstaltung draus machen. Und damit kommt man auch am weitesten und damit schafft man auch das, was man erreichen muss, am besten durchzusetzen.
Ah, interessantes Betätigungsfeld, muss ich sagen. Interessant, sehr schön. Gut, mein bis dato den Alex Grob, den ich hier schon mal hatte, der ist auch Fachanwalt für Arbeitsrecht, aber eben auch Strafverteidiger. Der war jetzt nicht so stark wüstenaffin, geländeaffin oder sonst was. Der benutzt der zwei Defender, einen neuen, einen älteren. Und der nimmt den alten immer, wenn es um viel geht. Also gerade beim Strafverteidiger geht es ja wirklich mal um Jahre, ne? Wenn der Verurteilte dann wirklich verurteilt wird oder der Angeklagte wirklich verurteilt wird, so, dann kann der ja 2, 3 Monate oder vielleicht sogar ein paar Jahre in Haft bekommen. Und wenn er da, dann nimmt er immer den alten Defender. Da fühlt er sich immer so ein bisschen wie so ein Wikinger und sagt so, heute muss ich hier richtig geil performen. Ich ganz langsam sich dem Gericht nähern und so. Also er hat das damals richtig nett beschrieben. Und was ihm das Auto dann auch so gibt. Ne? Dieses Gefühl, mit diesem Traktor da anzurücken, das fand ich sehr spannend damals. Und der hatte jetzt nicht so eine starke Ambition, damit wirklich ins Gelände zu fahren. Das ist bei dir anders. Ne? Mhm. Kommen wir mal in diese Richtung weiter. Du hast Vorträge gehalten, das lassen wir uns auch noch so ein bisschen offen. Vielleicht kommen wir mal dazu. Warum hast du denn ein Von im Namen, Von Sänger?
Ja, das ist, ich könnte jetzt tolle Geschichten erzählen über alter Landadel, und an sich ist das völlig unspektakulär. Kann man auch alles nachlesen. Es gibt solche Adelsbücher, wo das alles nachgeschrieben ist. Wir hatten ja mal eine Zeit in Deutschland, der ein oder andere erinnert sich vielleicht aus dem Geschichtsunterricht, da gab es einen Kaiser. Ja. Und Kaiser musste dann abdanken in diesem Schicksalsjahr 1918 und ging ja dann nach Holland, wo er sich dann darauf fokussiert hat, Holz zu hacken und aus seinen Lieblingsbüchern vorzulesen. Und kurz bevor er dann also da nach Holland ins Exil gehen musste, hat er nochmal in einer letzten Aktion alle seine Best Buddies mit Adelstiteln gesegnet. Und okay. Also meine Familie, die hatte damals Kontakte, die wohnte in Berlin und hatten da auch dann eben mit dem Kaiser eine gewisse freundschaftliche Beziehung, so dass wir da einfach drunter gefallen sind. Und das war's. Punkt. Also das ist jetzt auch kein Adelstitel, bin's kein Baron, Graf oder was es da sonst noch alles so gibt. Die lachen alle über sowas. Sondern es ist einfach so ein Überbleibsel aus einer alten Zeit, und entgegen vielleicht vieler landläufiger Meinungen hat das auch überhaupt keinerlei Vorteile oder Nachteile, sondern es ist, ich behandle es erst wie einen Namenzusatz, und wenn es einer weglässt, dann würde ich auch nie im Leben darauf kommen, den doch bitte darauf hinzuweisen, dass er diesen Namenszusatz noch erwähnt.
Okay. Ja gut, zeichne dich auch aus. Aber gut. Also ihr habt keine größeren Güter, Ländereien oder sogar ein Fürstentum zu verwalten, sondern ganz normale Normalos seid ihr, oder?
Normalos. Es gibt nur eine, also da noch eine kleine Geschichte dahinter. Das spielt auch bei den Reisen eine gewisse Rolle. Ich bin halb Franzose, mein Vater ist Franzose. Meine Familie ist dann nach dieser Adelsarie dann ausgewandert nach Frankreich. Mhm. Und deshalb das Einzige, was es gibt, ist in Südfrankreich ein verfallenes Haus, wo die Familie damals gewohnt hat. Ich weiß gar nicht, ob das noch steht inzwischen. Das ist aber eine Ruine. Kann man aber noch die Bilder sehen, die mein Vater als Kind dort an die Wand gemalt hat. Habe ich mir mal angeschaut, aber ansonsten gibt es da nichts. Also die großen Landgüter, die überlassen wir dann gern den anderen, die sich dann darum kümmern können, um die Schlösser. Gott sei Dank habe ich sowas nicht.
Okay, gut. Ja, okay. Kommen wir dann zu dem Thema Allrad Offroad Defender. Mhm. Du hast ja wirklich einen wunderbaren Defender. Man sieht das bei Insta. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Alex von Sänger findet ihr natürlich auch bei Instagram. Hat ganz tolle Fotos dort eingestellt, wie er diesen Wagen auch wirklich artgerecht hält. Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich daran fasziniert, dir ein Allrad, ein Geländefahrzeug zu kaufen?
Ich hatte, wie soll ich das, ohne jetzt zu persönlich zu werden, ich hatte so ein bisschen eine Sinnkrise irgendwann und habe mir dann ein Nissan Pathfinder gekauft, damals das aktuelle Modell, das war so irgendwie um die 2000er, vielleicht 2008 oder sowas, und bin einmal mit denen in die Pyrenäen gefahren. Das hat mir ganz gut gefallen, so ein bisschen über Schotterpisten ein bisschen zu fahren, habe dann aber überhaupt nicht dran gedacht, da drin zu übernachten oder den auszubauen oder sowas. Hat aber so ein bisschen bei mir das Interesse geweckt. Und dann kam eine lange Zeit, wo ich nichts gemacht hatte. Den Defender fand ich immer schon ein tolles Auto, wenngleich ich da nie irgendwie einen hatte oder gefahren habe. Hab dann durch Zufälle in der Nähe von Bremen, obwohl ich da gar nicht wohnte, einen Offroad-Kurs in einem Fahrgelände gefunden, wo man einen Defender mieten konnte, tatsächlich einen 90er Defender. Mhm. Bin dann zum ersten Mal überhaupt so ein Auto gefahren. Ja, in so einem kleinen Fahrgelände. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, das machst du jetzt. Und dann passierte Folgendes: Meine Mutter starb, und das war relativ schwierig, das alles zu organisieren, und sie war demenzkrank. Also jeder, der sowas mal mitgemacht hat, weiß, dass das persönlich unheimlich belastet, einen auch fordert. Ich habe noch eine Schwester und wir beide waren da, also sagen wir mal 1,5 Jahre ziemlich damit beschäftigt, hatten da ziemlich viel zu kämpfen. Und als das soweit überstanden war, wir also so ein bisschen wieder Luft zum Atmen hatten, hatte ich gesagt, also jetzt würde ich es mal, jetzt gehe ich auch mal aufs Ganze, ich probier's. Und habe gesagt, ich möchte gern eine geführte Tour machen mit einem dieser Reiseveranstalter, die es da gibt. Und möchte nach Marokko, ich möchte mal die Wüste sehen. Mit dem Defender. Und die hatten im Angebot, dass man da auch einen mieten konnte. Also, ja, meine Schwester gefragt, möchtest du mit? Zu meiner Überraschung hat die gesagt, ja, ich bin sofort dabei. Und dann war das so unsere Belohnung sozusagen, wenn man möchte, für die schlechte Zeit, haben wir gesagt, wir fahren da runter, wir setzen uns da in das Auto und wir gönnen uns einfach mal 3 Wochen komplett was anderes, was wir noch nie gemacht hatten. Und wussten aber auch, das ist ein Test, ja. Also es hätte auch sein können, dass ich nach den 3 Wochen wieder zu Hause bin. Nie im Leben mache ich nochmal sowas, ist ja fürchterlich. Und die Wüste so langweilig und da gibt es auch Schlangen. Und natürlich hatten wir auch so ein bisschen immer Auseinandersetzungen, meine Schwester und ich, ne, so, ja, warum fahren wir denn jetzt in diese Düne rein? Können wir nicht außenrum über die Straße? Wozu sind wir dann hier? Wir fahren da rein, weil wir es können und weil wir es wollen, ja? Also, das waren immer so Diskussionen, die wir hatten. Aber das war der Test und das war grandios. Also bei mir 100%, meine Schwester ist auch ein bisschen, aber praktiziert das nicht. Und ab dem Moment wusste ich, A, dieses Reisen, die Art zu reisen, ist genau mein Ding. Und B, ich brauche einen Defender. Ja? So, und so habe ich 2010 angefangen und dann ein bisschen gesucht und 2012 dann den Defender gekauft, den 110er TD5, den ich jetzt auch noch habe.
Also da war der in Marokko.
Genau, da waren wir in Marokko.
Wie ist es abgelaufen?
Wir haben uns getroffen mit dem Tourguide, der in Spanien wohnt, der Matthias Sodeik, das auch in der Szene ab und zu mal vorkommt. Und der hatte dann diese Defender, dann sind wir mit der Fähre von Almeria nach Nador. Viele fahren ja von Marokko danach nicht so ein bisschen weiter Richtung Osten, sondern man kommt dann ja gerne in Tanger an. Aber wir wollten nach Nador, weil die Idee war, an der algerischen Grenze runterzufahren, weil das ein recht schöner Weg ist, um runden in den Süden zu kommen und auch menschenleer, anders als wenn man jetzt gewissermaßen die Autobahn darunter brettert an der Westküste von Marokko. Sind über Nador, dieser völlig chaotische Einreise dort, was allein schon ein Erlebnis ist, angekommen. Und ich erinnere das heute noch, wie wir da irgendwie nachts um, ich denke, oder morgens um 4 ist die Fähre dann angekommen oder um 5. Und es wurde so langsam hell und allein. Du weißt, du bist jetzt in Afrika, ja. Du weißt, das riecht anders, das sieht anders aus, ne? Das hat eine unheimliche Faszination, die ich heute noch spüre. Deshalb ist eigentlich auch bei allen Reisen, die ich in der Zwischenzeit gemacht habe, Nordafrika immer noch was ganz, ganz Besonderes. Und für mich, gerade Marokko, eine der schönsten Offroad-Reisen, die man machen kann, ja.
Wow.
Ja, so fing das
Ist
dann
das
an,
eigentlich
dann sind
ist
wir.
das diese Enklave, diese spanische Enklave, Aldo? Was ist
Nee,
das?
Nador nicht. Also es gibt Meir und Ceuta, das sind die Enklaven. Da kann man auch, das haben wir dann ein paar Jahre später auch mal gemacht, ist von der Einreise teilweise, ja, das nimmt sich eigentlich nicht viel. Nador hat es den Vorteil, dass man auf der Fähre schon die kompletten Grenzformalitäten machen kann. Und dann muss man dann auch, du hast es ja jetzt auch demnächst dann vor dir, ich habe ja mitgekriegt, dass du, ich glaube, im November nach Tunesien fährst, also dann kommt man durch diese Abfertigung, so, also Nador ist schon Marokko. Ja.
Ah, ja klar, logisch. Ja klar, wenn du sonst von Spanien nach Spanien fährst, machst du es erst dann wiederum an der Grenze auf dem Festland sozusagen. Ah, interessant.
Da hast du dann diese berühmte, also wenn du mir hier ankommst, hast du dann diesen berühmten blauen Zaun, der auch immer wieder in den Nachrichten kommt,
Ja.
wo dann auch also sich da Dramen abspielen und da mal 200, 300 Leute dagegen den Zaun anrennen und sowas ist auch also der Grenzübertritt ist da auch immer ein eigenes Erlebnis für sich, muss man sagen.
Ja,
Ja.
vielleicht auch nicht immer ganz schön, ne? Muss man ja auch sagen. Genau, du hast gerade gesagt, da spielen sich Dramen ab, das ist also Schicksale entscheiden sich da ja teilweise, ne? Genau, das ist wie so eine Mauer, ne? Also dieses richtig unüberwindbar soll das Ding ja sein. Aber naja. Gut, also dann lieber direkt von Almeria, sagst du, ne? Bist du da runter nach Nador. Okay. So, das hat dich fasziniert und dann ging es ja los, muss man sich ja erstmal ein Auto kaufen, eins suchen, oder?
Ja, das stimmt. Dann bin ich mal so ein bisschen los und habe natürlich recherchiert und geschaut und lang und habe dann irgendwie mehr, also völlig durch Zufall, wie es immer. Und ich glaube auch ganz trivial, also ist jetzt gar keine tolle Geschichte, irgendwie bei ImmoScout einen entdeckt. Und der stand dann in der, ich glaube in Köln, in der Nähe von Köln, war ein ehemaliges Vorführfahrzeug von Mazda, die den auch so ein bisschen schon umgebaut hatten. Also er hatte schon Dachgepäckträger, hat sogar ein Dachzelt schon drauf gehabt. Weil, also wie man mir sagte, ich habe das nie überprüft, aber wie man sagte, hatten den zwei Mädels sich irgendwie umgebaut, um damit nach Marokko zu fahren. Die hatten wohl offensichtlich auch einen Hund, weil der hatte so ein Trenngitter hinten drin und sind einmal damit nach Marokko, haben aber dann, anders als ich, da wohl offensichtlich keine Leidenschaft entwickelt und haben den dann wieder zum Verkauf gestellt, was mein Glück war, weil der A durch Dachträger und Dachzelt schon hatte auch einen Ersatzreifen vorne auf der Motorhaube und so alles, was man so braucht. Und er war eigentlich reisefertig und ich musste gar nichts mehr machen. Ich konnte eigentlich direkt mit dem losfahren, bin dann auch gleich irgendwie verrückt in die Sächsische Schweiz, um da auf den Campingplatz zu gehen, als ich ihn abgeholt habe. Das war der Vorteil und von der Substanz halt ein unheimlich gutes Fahrzeug, kein Rost am Rahmen, alles top und hat bis heute auch alles super gut überstanden.
Vor allen Dingen, das war dann ja war ein TD5, ne? Oder? Ja,
Ja,
logisch. Und damals waren die Preise, glaube ich, noch einigermaßen. Ne? Die Einstellung der Produktion war noch in weiter Ferne. So, da waren noch nicht alle so drauf erpicht, oder? Ich glaube, da konnte man
Das
noch
stimmt.
einigermaßen was kaufen. Klar, ich meine, Matzke hat wahrscheinlich auch eine besondere Preisvorstellung. Die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen, ne? Nehmen auch das Maximale. Aber dann hat man was Vernünftiges noch bekommen für einen vernünftigen Preis, würde ich jetzt mal so einschätzen, oder? Aus heutiger Sicht.
Ja, ist auch so gewesen und was mir halt wichtig war, unverbastelt, ne? Also es gibt ja doch den einen oder anderen Defender, klar. Ich meine, das Ding sieht jetzt auch nicht mehr so aus, wie ich habe ja vor kurzem mal so ein paar Bilder bei Instagram auch reingestellt, weil ich jetzt auch so ein Klappdach habe einbauen lassen. Jeder Defender ist anders, das kennt man ja. Ich habe also, wenn man die Fahrzeuge mal auf Messen anschaut oder so oder mit den Leuten spricht, es gibt ja keiner, der aussieht wie ein anderer. Und ein Defender ist halt immer eine Baustelle, das heißt, es gibt immer was, was man noch verbessern kann, was man noch sehen kann. Ich habe auch selten ein Auto gehabt, was nach der Produktion schon so unfertig wirkte wie ein Defender. Ja. Das bietet sich natürlich dann an. Es gibt ja auch genug Möglichkeiten, dort was auszurüsten. Und deshalb hatte ich das Glück, dass der unverbastelt war, war jetzt auch nicht irgendwie, war einfach nahezu Serie oder es war eigentlich Serie bis auf das Dachzelt, den Dachgepäckträger und dieses Ersatzrad vorne drauf. Normales Fahrwerk, nichts, also das fand ich ganz gut. Hatte auch die quasi so eine Afrika-Ausstattung, also der hat wirklich gar nichts drin. Der hat keine Fensterheber, keine elektrische, hat keine Klimaanlage, hat aber auch kein ABS oder sowas. Also das ist wirklich Fahren pur. Ja, die Erfahrung hier lehrt ja, alles, was kaputt gehen kann, geht kaputt. Und deshalb war es jetzt auch wichtig für mich, dass ich möglichst wenig da drin habe, weil ich selbst jetzt nicht so der, meine Freunde werden lachen, nicht so der talentierteste Schrauber bin. Das muss ich ehrlich zugeben, ja.
Okay. Ja, aber mittlerweile schon. Also Winde und hier Bullbar, wie das Ding da heißt, ne, der Bügel vorne und all die Dinge, die hast du dann aber nachträglich dran gebaut, oder was? Oder dran bauen lassen, whatever.
Ja, die habe ich nachträglich dann gebaut und das sind immer Reisen, ne? Also die Winde habe ich gebaut, als wir nach Rumänien gefahren sind, weil wir da ja gesagt haben, okay, da fährst du viel durch Wald, gibt's viel schlammige Wege und sowas. Ein neues Dachzelt habe ich mir gekauft, als wir nach Island gefahren sind, weil ich bei dem alten stand ich halt immer im Regen, ja, oder im Schnee in Island. Und das jetzt immer, also jede Ausbaustufe, neues Fahrwerk habe ich dann auch reingemacht für die Pisten in Marokko. Also jede Änderung hat meistens irgendeinen Reisehintergrund gehabt. Und jetzt das Hubdach, was ich eingebaut habe, ist familienbedingt, weil ich gemerkt habe, dass gerade wenn meine Tochter mal irgendwann dann doch sich entschließt, mal mitzureisen, du einfach drin auch einen Lebensraum hast, ne? Was sonst beim Defender ja eher nicht der Fall ist. Dafür ist der einfach zu klein. Ja.
Okay, super. Eine Sache sehe ich gerade auf einem deiner Fotos bei Insta hier. Du hast auch Kanister auf dem Dach. Und ich wundere mich immer, dass man die hinlegen kann. Ist das, sind die wirklich dicht? Ich dachte mal, die haben so eine Art Belüftung oder sowas.
Ja, die haben so eine Belüftung, die sind aber wirklich dicht. Also die haben auch eine Abdichtung. Und also da ist mir noch nie, die sind auch, jetzt im Moment brauche ich die nicht mehr. Also weil ich auch einen Zusatztank für Tunesien habe ich dann, das war die auch wieder so ein Ding, einen Zusatztank einbauen lassen, damit ich eigentlich die Kanister vom Dach runterkriege. Thema Dachlast, Schwerpunkt. Aber ich bin jahrelang mit den Kanistern gefahren. Die sind auch das so gut wie das ganze Jahr draußen auf dem Fahrzeug, das sieht man denen auch an, aber die halten absolut dicht. Also da ist jetzt noch nie irgendwas irgendwie rausgekommen. Das
Okay,
kann ich
super.
nur Gutes sagen.
Weil das habe ich ja auch noch vor. War ja auch noch so ein Ding. Gut, so, und dann hast du also Marokko in- und auswendig, oder beziehungsweise da hast du jetzt mehrere Touren gemacht, weiß ich nicht. Aber ich höre schon raus, Rumänien und so weiter. Wie ging es denn dann so weiter nach der ersten Tour? Nee, das war ja noch mit dem Geliehenen, genau. Du bist ja erstmal noch auf dem Weg mit deinem neuen Auto nach Hause gefahren. Stimmt. Wie ging es denn
Ja,
dann
das
weiter?
stimmt.
Was war denn so dann das Erste, wo du sagst, komm, da fahren wir jetzt mal hin, in Urlaub oder wie
Das
auch immer?
erste war, ich musste wieder nach Marokko. Das war für mich ganz klar. Und das mit dem Fahrzeug und so schnell wie möglich. Und dann habe ich wieder über diesen Reiseanbieter, also kann man sagen Overcross, ich weiß, es gibt auch genug andere, du kennst auch welche,
Ja,
aber.
nee, können wir gerne sagen. Dafür sind wir, uns kann hier keiner was. Schön.
Ja, also Grüße an Joe, über Overcross wieder so eine Tour gebucht. Witzigerweise ist dann, es klingt auch alles ein bisschen komisch, ich hoffe nicht unseriös, eine Mandantin von mir, die ich damals hatte, ein Beratungsmandat, die Geschäftsführerin von der Firma war. Da saßen wir, da haben wir uns irgendwie alle, einmal im Quartal sind wir zusammen essen gegangen und ein paar Sachen besprochen. Dann hatte ich erzählt, so ich bin jetzt mal 3 Wochen weg. Und dann sagte die, sag mal, was machst denn du da? Sag ich, ja, hier. Und die hat schon viel auch dieses Backpacking gemacht in Australien und sowas. Sag mal, hast du nicht Bock, ich komme einfach mit. So. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, dann ich habe da kein Problem damit, lass uns zusammen da fahren. Wir gucken es uns an. Und dann sind wir beide zusammen tatsächlich nach Marokko gefahren mit diesem Defender. Das war auch, ich meine, tatsächlich auch in 2012 schon, also als ich den gerade neu hatte, irgendwie, ich glaube im Anfang des Jahres habe ich den abgeholt und wir sind dann irgendwie, wann man da eben runterfährt, so im Oktober oder so runtergefahren und haben auf dieser Tour zwei weitere kennengelernt. Das sind jetzt meine Reisegang, nämlich
Okay.
Ralf und Mattes. Und mit denen haben wir uns dann angefreundet und haben dann beschlossen, nach dieser Tour, das machen wir zukünftig selbst. Und weil wir immer gemerkt haben, dass man doch Kompromisse eingehen muss. Jeder hat ein anderes Risikoempfinden. Wir haben einen anderen Tagesablauf, witzigerweise alle gehabt als die anderen. Und haben gesagt, komm, hat Spaß gemacht, aber lass uns das jetzt mal selbst irgendwie in die Hand nehmen. Und seitdem fahren wir dann quasi selbst, hat noch ein bisschen geändert, dass ihr meine Mitfahrerin ist dann nach Südamerika gegangen für längere Zeit und dann war die dann halt raus und seitdem hat sich das so eingepinnt, dass wir jetzt zu dritt fahren, also 3 Männer, 2 Autos, und das hat sich auch so als genau das richtige Team für solche Sachen herausgestellt.
Okay, wow. Und einer plant dann alles oder macht das auch immer zusammen, wie so eine Art Stammtisch, einmal im Monat, einmal in der Woche treffen oder wie macht er das?
Also wir haben alle unterschiedliche Begabungen und Fähigkeiten. Eine habe ich schon gesagt, die habe ich nicht, das ist nämlich Schrauben. Ja, also
Ja.
das ist, stehe ich meistens daneben und reiche irgendwas an. Wir haben also einen, der Mattes, das ist so, also die Älteren werden sich noch an MacGyver erinnern, ja, also der baut, was der schon alles gebaut hat, aus irgendwelchen alten Autoreifen, die irgendwo rumlagen und sowas. Also der kann gut dieses Technische, hat auch immer gute Ideen. Der Ralf, der mitfährt, hat das auch. Das ist eigentlich so der beste Fahrer bei uns, muss man sagen.
Ja.
Und ich bin eigentlich habe ich halt den Vorteil durch das Französisch, dass ich mich da im Maghreb immer ganz gut auch mit den Leuten unterhalten kann. Und ich mache halt gern auch die Planung, ja, und die Reiseplanung. Und das war auch so ein Punkt, der mir wichtig war. Mir macht das unheimlich viel Spaß, die Reisen zu planen. Da setze ich mich ein Jahr vorher dran und suche mir Strecken raus, lerne viel über das Land. Ich schaue auch immer, dass ich ein bisschen was über die Politik des Landes mitbekomme, über die Menschen mitbekomme. Und das hilft auch wirklich vor Ort ganz extrem. Also haben wir jetzt auch gerade wieder in Tunesien erlebt. Und bin dann also der quasi plant. Und das würde ich Das würde ich mir auch nehmen, wenn ich jetzt irgendeine geführte Tour machen könnte, machen würde. Und das hat sich doch herausgestellt, dass das so eine ganz gute Aufteilung war. Der
Ja,
Mettes
klar.
kocht übrigens auch sehr gut. Also insofern haben wir für alles gesorgt, was man braucht.
Okay, klasse. Wohnt ihr denn auch alle im Nürnberger Raum oder wie ist das?
Nee, die beiden wohnen in Köln und ich wohne in Nürnberg. Das heißt, wir haben immer so wie ein bisschen Fahrerei und sehen uns eigentlich viel zu selten im Jahr, aber also, ich glaube, so einmal im Jahr kriegen wir es hin. Meistens, wenn ich eine Fachanwaltsfortbildung in Köln habe, weil dann treffen wir uns immer dann abends. Ja.
Okay, klasse. Das Berufliche mit dem Nützlichen verbunden, so ungefähr.
So ist es ja.
Klasse. Also, aber das war dann auch wirklich so nach mehreren Touren, ne? Oder? Das war, dass ihr euch so zusammengeschmiedet habt sozusagen und auf eigene Faust jetzt fahrt und so weiter. Nicht gleich bei der zweiten, oder?
Nee, war eigentlich schon bei der zweiten Tour, weil wir hatten da das war so ein bisschen problematisch auch. Wir hatten eine Gruppe von Motorradfahrern noch mit dabei. Also muss man sich vorstellen, ich glaube, waren dann drei Defender und ein paar Motorradfahrer. Und da hat man eben gemerkt, dass wir auch A, unterschiedliche Tagesabläufe haben, B, wir auch unterschiedliche Vorlieben haben, was die Reisen angeht. Also mir war es immer wichtig, auch in die Städte reinzugehen. Ich finde so eine marokkanische oder tunesische Stadt, so wie Erfurt oder Duisburg dann auch, so, das finde ich so faszinierend. Also da kriege ich auch, da kriege ich auch immer Gänsehaut, wenn ich da bin. Und deshalb über so einen Zug zu gehen, da so ein bisschen zu verhandeln, mal irgendwelche tollen Gewürze zu kaufen oder zu gucken, wie der da Fleisch zurechtschneidet, das sind so alltägliche Sachen, die ich gern mitnehme, während das manche andere haben eben natürlich das Fahren im Fokus, ne? Die sagen, das ist stinklangweilig, was soll ich mich da jetzt irgendwo hinsetzen und einen Tee trinken? Ich möchte eigentlich Kilometer reisen, ich möchte durch die Dünen, das finde ich auch schön, aber ich brauche auch das andere. Und dann haben wir gemerkt, dass wir suchen uns gern dann die Leute, mit denen wir reisen. Das suchen wir uns am besten aus, weil wir dann eben wissen, wir haben so Gemeinsames, so ein Common Sense und wissen, wir wollen eigentlich alle dasselbe. Ne? Und das hat da so ein bisschen nicht geklappt. So haben wir uns da gefunden und gesagt, komm, nächste Reise, das war dann 2013, Rumänien, machen wir zusammen und quasi in diesem damals noch Viererteam.
Klasse. Also da würde ich, meine Frau und ich würden dir da 100% zustimmen. Wir sehen das auch so. Wir müssen auch mal wieder in die Stadt, ne? Wir gehen auch, wenn wir sonst wo sind, in irgendeiner Großstadt, gehen wir gerne in diese Markthallen, die es da überall gibt. Auch in Europa, in jeder größeren Stadt gibt es Markthallen, gehen wir morgens gerne rein. Also ich finde das auch faszinierend, ne? Den Alltag so ein bisschen auch zu erleben vor Ort, ne? Autofahren ist auch wichtig oder auch mal das eine oder andere zu bezwingen mit einem Fahrzeug macht bestimmt auch, ist ja logisch, macht Spaß. Aber ich will jetzt nicht in die Oper oder muss mir jetzt auch nicht jeden Tempel angucken, aber dieses Alltägliche in Städten und Dörfern, das saugen wir auch immer ganz gerne auf. Also das kann ich voll verstehen, wie ihr das dann auch seht und dass ihr euch da auch dann gefunden habt. Macht einfach Sinn, ne? Eine gleiche Vorstellung habt vom Reisen,
Das
ne?
war echt ein Glückstreffer. Und das hat bis heute angehalten. Also die 2012, jetzt haben wir schon ein bisschen Tradition. Das hat bis heute angehalten und freuen uns auch auf jede neue Tour, auf jede neue Reise und denken auch gern an die anderen zurück. Und jetzt kleinen Schlenker zu den Vorträgen. Das ist natürlich auch, also der Ralf, der da mitfährt, der ist auch ein ziemlich guter Fotograf und kann auch diese ganze digitale Bearbeitung und wir haben natürlich auch Drohnen dabei und solche Sachen. Wir haben das relativ für unsere Verhältnisse professionell aufgezogen, ohne dass wir das machen jetzt mit irgendwie großes Geld zu verdienen. Aber das kann der natürlich auch, während ich dann eben gern auch einfach die Vorträge halte und vorne stehe und das dann erzähle, weil mir das auch viel Spaß macht, einfach zu vermitteln, einfach zu erzählen. Weil ich dadurch die Reisen eben selbst nochmal miterlebe. Das ist eigentlich jetzt gar kein so ein Sendungsbewusstsein, sondern eine gewisse Art von Egoismus. Mir macht es eigentlich unheimlich viel Spaß, einfach darüber zu sprechen, zu erzählen und auch ein paar Bilder zu zeigen, ein paar Videos.
Ja, klasse. Auch nochmal so, auch eine schöne Teilung dann nochmal, ne? So, dass nicht einer immer alles macht oder das finde ich gut. Und ich sag mal so, als Anwalt, eine gewisse Redegewandtheit braucht man da ja auch, oder?
Ja, das stimmt. Ich neige auch immer in den Vorträgen dazu, so ein bisschen juristisch zu werden.
Grenzformalitäten werden aber nicht ausgebreitet, oder wie?
Nein, das nicht, aber also das ist natürlich schon so ein bisschen reflektieren, was ist da im Land so los und wie funktioniert das? Auch Flüchtlingsthema haben wir schon angesprochen, damit kommt man ja auch manchmal in eine Berührung. Ich überlege gerade, wir hatten auch einmal während der Corona-Zeit einen Vortrag, den wir aber unbedingt machen wollten und das ging nicht und da haben wir mit der Behörde irgendwie verhandelt, kriegen wir das hin oder nicht? Und dann haben wir das, ich weiß nicht mehr, wo das war beim lokalen Land Rover-Händler, wo ich eigentlich angefangen habe, das zu machen. Und dann haben wir da irgendeine Fortbildungsveranstaltung draus gemacht, offiziell. Das ging dann nämlich. Also da muss man auch mal ein bisschen findig sein, da hilft das auch. Ich finde es aber auch einfach hochinteressant, auch so ein bisschen jenseits des reinen Fahrens auch was über Land und Leute zu erfahren, zu lernen und auch mitzugeben. Und es hilft auch, also Thema Gefährdungssituationen. Wie oft habe ich das gehabt in den Vorträgen, dass Leute sagen, Mensch, wie du fährst da hin, das ist doch, ist das nicht gefährlich? So, nee, ist nicht. Und viele Sachen, die einfach erzählt werden, die werden auch erzählt, vielleicht ist das eine oder andere auch gerechtfertigt, ja, aber vieles stellt sich dann ganz anders dar. Anderes schwieriger, vieles leichter. Ich weiß noch, vor dem 2013er Reise habe ich im Vortrag gesagt, dann ja, und nächstes Jahr fahren wir nach Rumänien. Und da kam dann einer zu mir zu und sagt, ja, Rumänien, da haben ja alle Waffen und so weiter, ist nicht gefährlich. Ich bin inzwischen mit einer Rumänin verheiratet und ich kann euch allen bestätigen, die hat nicht mehr Waffen als die normale deutsche Durchschnittsfrau zu Hause.
Also, du, das ist uns genauso passiert. Das muss auch so Anfang des letzten Jahrzehnts gewesen sein. Da waren wir auch in Rumänien, eine schöne Tour da gemacht. Und ein, zwei Tage vorher kam eine Rumänin noch auf uns zu. Die hat dann mit uns hier im Garten gesessen. Macht das bloß nicht. Oder ich gebe euch meine Telefonnummer, wenn ihr in Schwierigkeiten geratet, dann könnt ihr da und so weiter und so fort. Ja. Und da hat sich meine Frau natürlich, ich auch so ein bisschen, naja, aber ich kenne andere Rumänen, ne, die auch hier, auch auf der Arbeit habe ich die kennengelernt. Die haben gesagt, das ist totaler Quatsch. Da kannst du super hinfahren, da kannst du super Urlaub machen. Und als wir dann vor Ort waren, hat einer, ein Campingplatzbesitzer zu uns gesagt, ja, dieses Vorurteil ist total hirnrissig, weil die, sag ich mal, kritischen, wie soll man sagen, die gefährlichen, ist auch ein bisschen blöd. Aber also sind viele Leute, als die Grenzen offen wurden, sind die nach Österreich und nach Deutschland gegangen, um dort nämlich diese Geschäfte zu machen oder vielleicht auch mal Einbrüche zu tun. Ich weiß nicht, aber ne, weil da ist was zu holen. Also die sind gar nicht mehr hier, hat er so zu uns gesagt. Und da haben wir gedacht, ja klar, das ist ja auch so. Also wir haben nur die allerbesten, ich war ja wirklich schon mehrfach in Rumänien, nur die allerbesten Erfahrungen mit der Gastfreundschaft, mit den Leuten, mit der Kultur, mit der Hilfsbereitschaft gemacht. Also das kann man wirklich super empfehlen als Reiseland, ne, Rumänien. Und so wird es
Sehe
wahrscheinlich
ich
in
auch so.
Marokko auch so sein. Und da komme ich so ein bisschen zu deinem Vortrag oder zu dem Fortbildung. Das ist doch interkulturelles Wissen, was ihr da vermittelt dann ja auch. Also es ist wirklich eine
Auf jeden Fall.
Fortbildung, ne?
Ja, also das ist, ja, genau, du hast genau, genau das Thema aufgegriffen. Ja, also es muss Spaß machen, aber natürlich lernt man auch ein bisschen was dabei, ja, und das schadet ja nichts, ja. Nicht nur wer zuhört, sondern ich lerne auch immer wieder was, kommen ja dann nachher auch Leute und erzählen mir, ne, die Szene ist ja bekannt so und viele, da ergeben sich auch nachher so viele Lagerfeuergespräche, dann auch jetzt weniger bei Globetrotter im Laden, aber bei dem Land Rover Händler haben wir danach häufig immer noch ein Lagerfeuer draußen gemacht, wo man auch unheimlich viel erfährt, auch Inspiration kriegt für die nächsten Touren. Also das ist insgesamt einfach eine ganz tolle Geschichte, einfach miteinander ins Gespräch zu kommen. Ja.
Toll. Und das ist natürlich auch ein schönes Konzept. Also seid ihr denn da auf diesen Land Rover-Händler zugegangen oder kam der auf euch zu mit so einer Idee, so ein Kundenevent zu machen oder wie auch immer?
Der hatte leider, also der hatte so eine Land Rover Werkstatt in Ottersberg bei Bremen. Der Christian Wiegenhagen ist leider verstorben vor ein paar Jahren. Traue ich noch heute nach, weil es inzwischen ein guter Freund geworden war. Der war eben ganz in der Szene drin. Ja, und der fragte mich dann irgendwann mal. Ich hatte überhaupt keine Ambition dazu. Der fragte mich dann irgendwann mal, Alex, als ich zu ihm kam, sagte, du mach mir den Land Rover bitte fit für die Reise. Ja,
Ja.
und da gehst du ja nicht zum Land Rover Vertragshändler, sondern da gehst du zu so einem. Du
Richtig.
hattest ja jetzt auch vor kurzem
Ja.
da ja kompetente. Das sind genau die Jungs, die wissen, wo sie dran rütteln müssen und die sagen dir, nee, der Schlauch sieht gut aus, aber der wird keine 100 Kilometer Piste in Marokko halten. Tausch den. Ja, so und solche Leute brauchst du ja genau. Und das war der. Und der fragte dann eben, hey, hast du nicht mal Lust, über deine Reise was zu erzählen? Und dann hat er da immer die Werkstatt leergeräumt, Stühle rein. Und wir hatten da teilweise Vorträge, so Marokko ging ganz gut, so mit 70, 80 Leuten. Ne, da hat dann ein bisschen,
Wow,
gab es was zu
wow.
trinken und gab es ein paar Snacks. Und das war für ihn quasi so eine Marketing-Veranstaltung. Also wer ja in dieser Szene unterwegs ist, die Idee kann man nur übernehmen, ist natürlich ein Aufwand. Ich glaube, der hat das aber auch einigermaßen kostenneutral hinbekommen. Der Vortragende, in dem Fall ich, wurde aber auch dann einfach mit ein, zwei Bier entlohnt. Also insofern waren das keine Kosten.
Ja, so ist das mit Ehrenamt.
Ja, genau, ja.
Ja, aber umso schöner, also und das habe ich jetzt ja auch schon mehrfach gehört in meinen, bei meinen Podcast-Gästinnen und Gästinnen, dass das Miterleben, das neue Miterleben, es gibt einem ja dann wieder so viel, ne, und dass man dann auch so ein bisschen bestaunt wird und so, das ist doch jedes Geld, also jeder Aufwand irgendwo auch wert, sage ich jetzt mal, ne? Also so würde ich es dann auch empfinden. Macht einem doch richtig Spaß, vor den Leuten das dann nochmal zu durchleben und die Schwierigkeiten und die freudigen Momente dann auch nochmal zu teilen, ne? Ist doch klasse.
Ja, und gerade auch solche Themen wie, ah, kann man das machen? Schaffe ich das? Ist das nicht aufwendig? Einfach zu sagen, nee, Leute, fahrt los, ja. Die Autos können das, die ihr habt. Die meisten können sogar viel mehr, als wir alle selbst abkönnen, ne? Die halten das durch. Einfach reinsetzen und losfahren. Man kann nur dabei gewinnen.
Und seid ihr dann, macht ihr dann die Vorträge auch bei weiteren ja, Events oder so? Oder wie ist da so die
Ja,
Sache?
wir haben uns jetzt nicht irgendwie an große, es gibt ja auch das Fernweh-Festival hier in Erlangen, direkt um die Nähe, ganz tolles Festival. Aber man hat dann natürlich so eine gewisse professionelle Hürde. Ja, jetzt mache ich das, also wenn es nach mir ginge, könnte ich das Vollzeit machen, aber ich muss ja auch von irgendwas noch leben. Und jetzt den Schritt zu machen, ich reise dann so viel, wie das auch zum Beispiel professionelle Fotografen oder sowas machen, da sind wir weit davon entfernt. Ja, so deshalb, wir haben es dann angefangen bei Globetrotter, also bei diesem Outdoor-Händler auch zu machen. Und das war so, dann hat sich die ein oder andere Empfehlung gegeben, das auch mal dann in einem größeren Kreis zu machen und die Vorträge dazu halten. Und dann sind wir auch da so ein bisschen, also ich in dem Fall meistens durch Deutschland getourt. So kam das auch, dass ich den Derek in Düsseldorf kennengelernt habe bei einer Veranstaltung, weil ich das dort gemacht habe. Und dann machst du das halt irgendwie fünf, sechs Mal im Jahr und das reicht dann aber auch. Ja, also das war dann so, dass ich sagte, ja, okay, das ist dann, mehr würde ich auch nicht hinkriegen in diesen Formaten dann, ja.
Vielleicht nochmal für den Zuhörer, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Derek Barber ist halt ein gemeinsamer Bekannter, sage ich jetzt mal so. Wir haben uns über Instagram letztendlich kennengelernt. Ich würde dich mal, um es ganz schnell auf den Punkt zu bringen, so ein bisschen als Lebenskünstler bezeichnen. Könnt ihr auch gerne mal nach googeln, Derek Barber. Aber mehr wollen wir auch nicht darauf eingehen, nur damit ihr wisst, wer das ist. Weil ich hoffe, der kommt hier nochmal zu Gast in meinem Podcast.
Ja, jetzt, wenn er mich schon dahin, jetzt muss er, jetzt werde ich ihn noch mal dazu
Genau,
zwingen.
genau. Sehr schön. Gut, was waren denn noch weitere Destinations hier in, ja, wo ihr schon wart, dann letztendlich Afrika oder eben Europa?
Ja, wir haben eigentlich die Klassiker haben wir eigentlich alle mal mitgenommen. Also wir waren in Albanien zweimal, Nordgriechenland, wir waren auf Island. Wir waren jetzt zuletzt auch eine beeindruckende Reise in vielfacher Hinsicht in Tunesien, im Sand, das, was du ja jetzt auch vor dir hast, Pyrenäen, Westalpen. Also das haben wir schon so einmal so das Programm durchgearbeitet und eben, ich meine, viermal insgesamt dann in Marokko, das haben wir uns auch immer jetzt nicht nehmen lassen, um das einfach mal alles so ziemlich gesehen zu haben. Ja, was man so sehen, Balkan eben durch die Albanienreise auch wunderbar, ja, tolle, tolle, tolle Gegend, tolle Menschen. Ja, und Tunesien war immer noch so ein Wunsch von mir, Sand, Sand, Sand. Und das haben wir dann letztes Jahr gemacht.
Okay, gut. Gut, das werde ich ja dann hoffentlich dann auch erleben, wenn das Auto durchhält. Nee, nee, alles gut. Und den Balkan bis runter nach Griechenland und so kenne ich auch schon. Da haben wir auch schon mehrfach hier drüber berichtet. Was ist denn so faszinierend an Island, dass da alle hin müssen? Ich war da noch nicht.
Also, das ist zweischneidig. Also es ist landschaftlich ein gigantisches Land. Ja, durch die Vulkanlandschaft, die du da hast, es ist von den Farben her, für wer gerne fotografiert, irre. Ja, also das glaubst du nicht, wenn ich heute noch Fotos ansehe, denkt man, das heißt irgendwie nachträglich reinretuschiert worden. Und wenn man jetzt nicht also wir sind als Abfallprodukt sozusagen die komplette Ring Road, also das ist ja diese Straße, die nahezu vollständig jetzt geteert ist, die sind wir gefahren und dann immer quer durch über diese Pisten, die dort sind, dann in das Hochland rein. Das ist also schon sehr wild ursprünglich, ist ein bisschen Wüstenlandschaft, nur eben meistens schwarzer Sand und kalt. Ja. Das muss man halt mögen. Ja, also es ist von der Geografie hochinteressant. Da gibt es ja auch diese Spalte, wo du also dann quasi unendlich weit tief in unendlich klarem Wasser tauchen kannst. Wer Taucher sind, die wissen das, wo die Kontinentalplatten da irgendwie zusammenstoßen. Also das ist schon hochgeologisch hochinteressant. Von der Reiseart, wie wir es jetzt machen, eher anspruchsvoll. Ne? Weil wir hatten noch Glück, wir waren im August, irgendwie hatten wir ziemlich viel gutes Wetter. Aber bei der Rückreise hat es uns dann erwischt und da hast du halt dann irgendwie 3 Tage hintereinander, 3 Grad und Nieselregen. Und jeder, der draußen lebt mit dem Fahrzeug, weiß, wie sehr ein das doch dann irgendwann mal auf den Senkel geht. Ja. Deshalb war es jetzt, ist jetzt nicht mein Lieblingsreiseland geworden. Da bin ich dann eher im Süden, auch ein bisschen zu weich vielleicht dafür. Aber es ist vom Offroad-Fahren. Ja, jetzt kommt gleich wieder der Einwand. Natürlich darf man jetzt nicht Offroad fahren, sondern man fährt dort Pisten. Ja, das wird auch hart kontrolliert. Auch bei uns wurden in der Einreise alle Fahrzeuge fotografiert von der Polizei und jeder Ranger, der uns gefunden hat, gesagt, ihr fahrt hier aber bitte nicht rechts und links. Natürlich auch das Furten, also durch das Wasserfahren, macht Spaß, ist auch nicht unanspruchsvoll, da dann durchzulaufen und sich das mal anzuschauen. Also das ist schon so, vom Reiseland ist es schon eine Erfahrung, die davon lebt eigentlich, dass das Land interessant ist. Wir hatten da noch, da war irgendwie im Jahr vorher ein Vulkanausbruch und dann waren ganz viele Strecken nicht befahrbar. Das heißt, man muss auch sehr flexibel sein, die Reise komplett umstellen. Man fährt da ja mit dem Wetter, ne? Also da, wo es gerade schlecht ist, da versucht man möglichst auf die andere Seite zu kommen. Es hat auch gewisse Ansprüche. Ne? Ich weiß, dass wir auf der Fähre komplett, da fährt man irgendwie mit der Fähre 2,5 Tage hin, komplett die Reise umplanen mussten, weil das Wetter einfach eine Katastrophe war im Norden und dann sind wir im Süden angefangen.
Naja, mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich da noch unbedingt mal hin muss. Aber es ist immer wieder interessant. Klar, man kennt ja Bilder und so weiter. Und vielleicht eine ganz kleine Anekdote muss ich da auch mal erzählen. Es war mal so ein Bericht im Fernsehen von jemandem, der mit so einem richtigen Exmo, ne, da durch Island fuhr, ne, und auch erklären wollte, wie wichtig das ist, dass man so ein Monster hat. Ne? Gerade wenn jetzt die Flüsse kommen und so. Und als er dann an so einem Fluss wieder stand und wollte, da ging er erstmal vor und stochert so ein bisschen rum, ob er da durchfahren kann, kam von der anderen Seite ein Rolls-Royce-Jagdwagen, Baujahr 1930 rum, also wirklich, ne? Es waren zwei Holländer drin, die, sag mal, weit über 70 waren, mindestens, ne? Denen gehörte das Ding halt, schon von Urzeiten her. Und mit einer Bereifung, naja, kannst du dir ja vorstellen, ne? Der hatte keine Stollenreifen drauf und der ist da einfach durchgebrettert. Ne? Also, das fand ich damals sehr beeindruckend, dass man auch mit so einem Auto durch Island fahren kann. Ne? Also, klar, der war ein bisschen höher als normaler Rolls-Royce aus den 30er Jahren. Das war so ein Jagdwagen, sag ich nochmal, so ein bisschen Offroad getrimmt, aber das war schon ein faszinierendes Auto. Ne? Und da brauchte man jetzt nicht unbedingt so einen riesen Exmo, um da voranzukommen.
Ja, das sind ja diese Momente, die kennt ja fast jeder Offroad-Fahrende oder Reisende, ne? Wenn du dich dann da durchgekämpft hast und das Material bis zum Ende und dann fährst du irgendwo in Albanien über einen Acker und dann kommt dir halt so ein alter Mercedes
entgegen, oder ein Panda.
300 Diesel, Panda. Ja, oder ein Panda oder sowas, ja, ne? Und dann denkst du, oh Leute, ja gut, das tröstet einen nur, dass man dann sieht, dass der schon 10-mal geschweißt ist, der Rahmen und eigentlich, aber ja, diese Momente. Aber
6 Leute
diese
drin.
Momente. Genau, ja, und Dachgepäckträger und eine Couch genau. Obendrauf.
Also, ich habe auch ein ganz tolles Foto, wo wir in Rumänien sind mit, sag mal, 7, 8 Autos. Ne? Also, ist ja klar, alles so ähnlich wie ein Defender. Toyota ist natürlich auch dabei und sowas. Und neben uns, den überholt man dann natürlich, einen Leiterwagen mit einem Pferd. Also, der war in der Mitte so eine Stange, weißt du, wo eigentlich links und rechts ein Pferd dran genagelt wird, ne? Was dann dieses Ding zieht. Aber das eine Pferd hat schon gefehlt und dann ist er damit auch gefahren. Natürlich nicht durch die harten Offroad-Strecken wie wir vorher, aber der ist da oben auf dem Berg auch rumgekraxelt mit seinem einen PS. Ne? Genau, die Momente kenne ich auch, ja.
Ja, das sind halt immer, ne, das sind auch die Momente, wo man dann sagt, wo die Einheimischen dann einem sagen, ja, hoffentlich wird hier bald eine Straße gebaut und du dann sagst, ja Gott, Mensch, toll, dass ihr hier keine Straßen habt, wir können hier fahren, ne? Aber so ändert sich dann halt der Blickwinkel, ne? Wenn man dann da wohnt, dann freut man sich doch, wenn gebaut wird, und gerade in Albanien, auch Marokko, wird halt unheimlich viel Ja, für uns leider inzwischen, was früher Pisten waren, inzwischen in feste Straßen umgewandelt. Ne?
Naja, auch klar. Fortschritt geht voran. Gut.
Ja.
Was steht denn als nächstes bei euch noch an?
Ja, wir haben also das Traumziel ist Algerien. Das muss man sagen, aber jetzt haben wir auch durch die Erfahrung in Tunesien, wo wir so ein bisschen Trouble hatten mit den Behörden da und einen Tag lang mit Polizeieskorte durch die Gegend fahren mussten, das hat uns so ein bisschen, mich jedenfalls, aber die anderen auch so ein bisschen davon abgebracht, weil Algerien funktioniert ja nur mit Guide und teilweise auch
Ach
dort
so, okay.
Kolonnenfahrten. Das ist leider nicht so frei fahrbar, ja, und das ist wieder so ein Thema, da wird der Reiseablauf natürlich dann fremdbestimmt, was wir immer versuchen zu vermeiden. Deshalb ist das ein Langzeitziel. Also auch da wieder Spaß am Plan, Tour habe ich ausgearbeitet, steht alles, könnte sofort losfahren. Aber da gibt es eben diese Hemmnisse. Deshalb denke ich, wird es wahrscheinlich wieder Richtung, grob Richtung Marokko gehen, aber dann wahrscheinlich weiter Richtung Mauretanien, weil da war ich jetzt auch noch nicht. Das klingt eigentlich auch, das liest sich alles auch sehr interessant, was man darüber hört. Und das wäre dann, glaube ich, noch so ein Ziel. Außer meine Mitreisenden sagen mir, nee, die wollen jetzt lieber irgendwie auf Sardinien oder was auch immer, dann muss ich natürlich mich dem fügen und muss dann wieder warten, bis ich dann dran bin. Ja, aber
Okay.
also das wäre noch mein Ziel, ja.
Okay. Wie lange muss man ungefähr einplanen für so eine Tour? Also jetzt nicht nochmal durch ganz Marokko durchfahren, aber eine Woche vor Ort ist zu wenig, oder? Also brauchen wir schon bestimmt
Ja,
zwei,
also
drei Wochen, ne?
wir haben ja natürlich auch urlaubsgeprägt, sind wir immer auf 3 Wochen limitiert. Ja. Das heißt, eine Woche Hin- und Rückreise grob und dann 2 Wochen vor Ort. Und da sieht man schon ein bisschen, kann man immer länger machen, das ist ganz klar. Aber es ist jetzt auch kein Stress, so dass man sich nicht mal auch ein paar Ruhetage geben kann. Und das gehört halt auch immer dazu, dass wir gerade in den Städten dort, in den größeren, einfach mal irgendwie 2 Tage dann auf dem Campingplatz stehen, weil wir da auch schon Probleme mit der Sicherheitslage hatten, wenn man da einfach so in der Stadt irgendwie ankommt und da uns auch mal 2 Tage einfach Restaurant gönnen und einfach mal da auch die so eine Stadt erleben. Ne? Deshalb, das kommt dann schon hin. Ja.
Als erfahrener Wüstenreisender, was muss man unbedingt dabei haben, wenn man mit dem Defender, mit einem Geländefahrzeug in so einer Region unterwegs ist? Was ist dir da ganz wichtig?
Kühlbox mit kühlen Getränken drin. Ja, also Reifen ist natürlich das A und O, wobei ich sagen muss, dass jetzt in der Tunesien-Tour war, weiß ich gar nicht, ich habe mir extra noch AT-Reifen dann drauf gemacht, ein bisschen größer, ein bisschen breiter, kann ich jetzt gar nicht sagen, dass das so viel gebracht hat. Ich glaube, Vorbereitung ist tatsächlich, man muss eben darauf vorbereitet sein, dass man auch mal liegen bleibt. Das gehört auch dazu. Das heißt, eine Schaufel wäre nicht schlecht. Sandbleche haben wir immer dabei. Haben wir auch gebraucht, auch entgegen aller landläufigen Meinung, die sind nur für die Eisdiele. Nee, das ist tatsächlich so. Allerdings wird der eine oder andere Profi uns natürlich sagen, da fährt man sich nicht fest. Und in der Tat ist es so, wenn ich mich festgefahren habe, waren das immer Fahrfehler. Das kann ich gar nicht anders sagen. Ein bisschen experimentieren, ein bisschen testen und schon stehst du da. Also das heißt, die Ausrüstung für die Wüste ist eigentlich vernünftige Reifen, vernünftiges Bergematerial dabei zu haben, weil das passiert. Und dann kommt man schon sehr, sehr weit und dann eben bestimmte Themen, also die Wüste so ein bisschen zu lesen, zu lernen, das hilft auch. Ne? Das ist einfach mal gucken, wo kann man denn fahren, ein bisschen probieren. Beim Fahren selbst Schwung, Schwung, Schwung. Also
Okay.
ich fahre unheimlich gern im Sand.
Ja.
Ich muss aber gern zugeben, ich bin auch immer wieder froh, wenn ich raus bin. Ja,
Okay.
weil es ist natürlich schon vom Fahren nicht ganz unanspruchsvoll und auch nicht ganz ungefährlich. So ein Ding legt sich halt auch mal schnell auf die Seite. Ne?
Ja. Bei den Sandblechen, Kunststoff, Alu oder Stahl, worauf schwörst du?
Also ich hab Alu, ja. Stahl wäre mir zu schwer. Kunststoff, ja, die sollen auch super sein, aber da bin ich noch ein bisschen oldschool. Und die kann man auch ganz gut für andere Sachen noch gebrauchen. Ich nehme die zum Beispiel, wenn ich meine Außendusche habe, dann lege ich die hin und ja, laufe da drauf rum, dann werden die Füße nicht so schmutzig.
Okay.
Also die sind, das kann das Plastik auch, aber ich habe da Alubleche und vom Grip her haben mir die auch immer weitergeholfen. Ja, also da kann ich jetzt gar nichts sagen, dass die nicht das bringen, was die haben. Die müssen eben so ein bisschen profiliert sein, dass das schon, dass das Fahrzeug dann auch eine Chance hat, zu greifen. Ja.
Na klar, auch oh klar. Okay, sehr gut. Also das will ich nämlich, ich bin nämlich auch noch in der Findungsphase, was ich da mir hole, aber ich glaube, das ist, glaube ich, die bauen noch nicht so ganz stark auf, die Alubleche, die liegen ja schön ineinander, sind dann auch nicht so schwer, also auch einfach breiter sind, ne? Wenn man da drauf fährt, ist es natürlich einfacher als auf so ein schmales Kunststoffding. Naja, gut, ich werde sehen, ich werde mich da auch noch mal ein bisschen erkundigen. Gut. Alex, wir kommen schon so langsam Richtung Ende.
Mensch, schade.
Sind ja auch schon so ein bisschen in der Zukunftsplanung angekommen. Was denkst du denn, was du noch jetzt auch ohne diese großen Touren? Du fährst doch auch mit deinem Defender in, sag mal, normale Regionen, mit deiner Family eventuell mal in Urlaub damit?
Ja, haben seltener tatsächlich, also es ist tatsächlich ein reines Reisefahrzeug und ich bin ja immer noch so, also meine Frau ist jetzt nicht so begeistert davon. Die fährt den sehr gerne, auch so ein bisschen im Gelände, das macht ihr Spaß. Jetzt da drin wohnen, guck mal, vielleicht ändert das neue Klappdach was dran. Das nicht so. Meine Tochter, mit der war ich bis jetzt ganze einmal auf dem Campingplatz, das war so quasi ein Bauernhof und da war es aber kalt in der Woche gerade, vorher 30 Grad, nachher 30 Grad und seitdem sagt sie, Papa, das mache ich nie wieder, das war mir viel zu kalt. Also da müssen wir noch dran arbeiten ein bisschen, ja, dass wir die Faszination noch hinkriegen. Aber schauen wir mal, ob es uns noch gelingen wird.
Die wird ja auch älter und dann, ich glaube schon, dass das dann kommt. Gut, ja, wunderbar. Also, Alex, ich würde sagen, dann kommen wir zum Schluss. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du uns einen Einblick in dein Leben gegeben hast, beruflicher und auch reisetechnischer und vortragshaltender Art. Wünsche dir für die Zukunft alles Gute, ne? Bleib nicht mehr so oft stecken. Und wer weiß, vielleicht trifft man sich ja dann doch mal unterwegs. Mal sehen. Afrika fasziniert mich ja mittlerweile. Wie gesagt, wir machen jetzt die erste Tour da wirklich hin. Und ich sehe schon, dass uns dann auch das Afrika-Fieber packt und wir dann da öfters hinfahren werden. Ich bedanke mich nochmal bei dir.
Genau, ja, ich sag danke, ich fürchte auch und ich freue mich dann, ich glaube, wir freuen uns dann über die Berichte aus Tunesien, wenn du wieder da bist.
Alles klar. Mach es gut. Schönen Abend dir erstmal und bis dann mal. Ciao, ciao.
Danke, ciao, ciao, tschüss.
So, ihr Fans von intensiven Offroad-Reisen da draußen, das war's mal wieder für heute. Für mich war es natürlich sehr interessant, mehr über die Reisen in Nordafrika zu erfahren, weil da soll es ja mit meiner Frau Petra und unserer Landratte schon bald hingehen. Was ich zudem recht interessant fand, dass Alex Grob, der Strafverteidiger und ebenfalls Fachanwalt für Arbeitsrecht aus der Folge 27, eine ganz andere Haltung zu seinen zwei Defendern hat. Er liebt sie so, dass er sie nicht im harten Offroad rannimmt. Er genießt eher das erhabene Gefühl, in diesem Kultauto hoch über den anderen Verkehrsteilnehmern zu sitzen und die Entschleunigung zu spüren, die ihm dann wiederum Kraft gibt, um zum Beispiel seine schwierigen Fälle vor Gericht zum Erfolg zu führen. Und zudem noch etwas unnützes Wissen für euch. Denn Defender und Alexander bedeutet beides Verteidiger. Und diese Korrelation bei meinen beiden Gästen ist irgendwie interessant. Wenn ihr also eine Landy-Werkstatt kennt, die auch gerne mal was mit euren Kunden, wie zum Beispiel einem Reisebericht-Vortrag, machen möchte, dann meldet euch doch bei Alex. Ihr findet ihn bei Insta unter Alexander von Senger als ein Wort und mit Umlaut geschrieben, also ohne Pünktchen. Ja, und jetzt möchte ich mich bei euch allen bedanken, die gerne und regelmäßig am Laberfeuer zuhören und meine Beiträge und Stories bei Social Media kommentieren und teilen. Denn das ist dann etwas wie mein Applaus, den Podcaster brauchen, um weiterzumachen und weitere interessante Gäste für euch zu finden. Zudem möchte ich denen besonders danken, die auf ihrem Streamingdienst meinen Podcast abonniert und auch mit ein paar Sternchen bewertet haben. Wer mehr über mich erfahren möchte, schaut bei Insta, Facebook und gern auch bei LinkedIn vorbei. Zudem findet ihr bei YouTube eine Roomtour mit unserer Landratte auf dem YouTube-Kanal 4x4 Passion. Meine Homepage für weitere Infos findet ihr unter www.landyundleute.com und schreibt mir gerne auf meine E-Mail-Adresse hallo@landyundleute.com, wenn ihr auch mal bei mir zu Gast sein wollt. Jetzt wünsche ich euch allzeit gute Fahrt, in meiner Hand bald Luft unter dem Differential und seid gewiss, dass es hinter jeder Düne immer weitergeht, auch wenn man sich dort mal festgefahren hat. Vielen Dank, dass ihr wieder mit uns am Laberfeuer gesessen habt. Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören oder allzeit bei Insta und Co. wiedersehen. Bis dahin, eure Landratte.